Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei Wind und Wetter erkunden wir die Meilensteine der Schweizer Geschichte. Für Sie jetzt im Wattland vor einer mächtigen Festung, vor einem palastähnlichen Gebilde, das ist das Thema heute mit Professor Christoph Mörgel. Ja, Christoph, herzlich willkommen auch heute wieder in der Sendung. Du hast dich minutiös vorbereitet, um uns da aufzuklären. Was ist das für ein prächtiges, wirklich fantastisches Bauwerk, das da im Hintergrund leider etwas wolkenverhangen der Himmel zu sehen ist?
Grüezi miteinander. Das ist das Château de Vufflens. Ein ganz, ganz bedeutendes Schloss in der Waadt, in der Nähe von Morsch gelegen. Wunderschöne Weinberge auch dabei. Und dieses Château ist eigentlich ein Nachfolgebau. Es gab schon im hohen Mittelalter hier Bauten von verschiedenen Adligen. Es war mal ein Lehen des Bischofs von Lausanne. Und man kann dann auch sagen, dass aufgrund dieses alten Gemäuers das, was wir jetzt sehen, im Wesentlichen neu entstanden ist. Und zwar durch einen Henri de Colombier, einen hier ansässigen Adligen. Und der hat dieses Schloss erbaut zwischen, man könnte sagen, 1415 bis 1430. Und zwar in dieser Form im Wesentlichen, wie wir es noch sehen. Es war allerdings noch sehr viel umfassender, denn es gab noch Außenmauern, es gab noch weitere Bollwerke, es gab noch verschiedenste Ökonomiegebäude dann innerhalb des Gemäuers. Also es war noch sehr viel stattlicher als das, was wir heute noch sehen. Das ist eigentlich nur noch der Innenbau.
Eine unglaubliche Festung. Warum hier ein derart mächtiges Bollwerk, eine Zitadelle gleichsam? Ist das strategisch so wichtig da, dieser Flecken Erde, auf dem wir heute stehen?
Ich glaube, es war nicht nur Strategie. Dieser Henri de Colombier hat im Namen der Grafen von Savoyen in Italien gewirkt, war da auch ein Kriegsherr, ist sehr reich zurückgekehrt und wollte auch sein Prestige zum Ausdruck bringen. Das ist natürlich ein Prestigebau und er hat ihn im piemontesischen Stil errichtet, nämlich mit Backsteinen. Das ist hier für die Gegend nicht üblich. Es ist also nicht ein savoyischer Stil, sondern eben ein piemontesischer, den er aus Italien mitgebracht hat. Und so ist dieses Gebäude entstanden. Man weiß aber von diesem Henri de Colombier, dass er im Alter dann sehr fromm wurde. Das wurde ihm dann alles zu üppig und zu reich. Und er soll sich zurückgezogen haben, fast wie ein Einsiedler, um sich nur noch Gott und den Heiligen zu widmen.
Und was wurde dann aus diesem wunderbaren Schloss, diesem Denkmal, das er sich da gewissermaßen zu Lebzeiten errichtet hat?
Das hat sich dann vererbt in der Familie de Colombier bis ins Jahr 1544. Dazwischen geschah aber noch einiges. Als die Berner mal hier durchmarschierten, bereits das erste Mal 1530, weil sie wollten den Genfern zu Hilfe kommen. Die Genfer waren als Enklave protestantisch geworden und darum von den Savoyern immer etwas angegriffen. Die Berner verstanden sich gewissermaßen als Schutzmacht der Genfer und so kamen sie hier auch durch die Waadt und haben in diesem Schloss ziemlich übel gehaust. Da wurde einiges zerstört. Nichts mehr zerstört wurde allerdings, als dann 1536 der eigentliche Berner Sturm hier vorbeikam. Unter Hans Franz Nägeli, der ja dann die ganze Waadt untertan machte und eroberte für Bern. Da wurde dann aber das Schloss in Ruhe gelassen.
Ah ja, es wurde in Ruhe gelassen, wurde nicht in Beschlag genommen. Das ist noch interessant. Das gehört ja sonst eigentlich zur klassischen Taktik der Eroberer, dass sie sich die schönsten Häuser gleich mal unter den Nagel reißen. Warum haben sie das nicht gemacht?
Sie haben das nicht gemacht, weil sie offenbar doch den örtlichen Adel eben nicht allzu sehr verärgern wollten, auch nicht vertreiben. Sie waren angewiesen darauf, dass die mit ihnen die Administration hier besorgen. Die Berner konnten das nicht von Bern aus. Sie mussten hier ihre Leute haben, ihre Vertrauensmänner und die fanden sich natürlich im Adel und im gehobenen Bürgertum. Das war natürlich die Elite in der Waadt.
Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass dieses Schloss heute im Besitz einer sehr bekannten Schweizer Familie ist, und zwar seit vielen, vielen Jahren. Kannst du dazu etwas erzählen?
Ja, es kam dann in den Besitz einer anderen Adelsfamilie noch ab 1544, die hier auch sehr einflussreich war. De Senaclan hießen die. Ist übrigens ein interessantes Geschlecht, denn ein Nachkomme war dann Stallmeister beim Herzog von Hessen-Darmstadt und hat da, weil dieser Herzog offenbar keine Kinder zeugte, als Ersatzvater gewissermaßen gewirkt und Kinder gezeugt für die Herzogin. Und daraus ist dann übrigens das ganze Geschlecht der Battenberg entstanden, die Mountbatten. Also ein Schlossherr hier ist ein Ahne von dem heutigen König von England und auch eben von dem entsprechenden Prinzen und seinem Bruder. Also das ist noch ein interessantes Detail. Hier haben doch interessante dynastische Spuren sich festgekrallt, und das ist interessant, das bis zur Gegenwart zu verfolgen.
Die Mountbatten sind ja auch, der eine war Gouverneur in Indien, hatte, glaube ich, auch noch einige romantische Verwicklungen zur Zeit der indischen Unabhängigkeit 1947, auch ein Battenberg. Ja, die Senaclans, interessant, gibt eine bekannte Journalistin in Zürich, weiß nicht, ob du sie kennst, Marina de Senaclan, dann wird die also auch irgendwo ihre Spuren hier in dieser wunderbaren Burg entdecken können.
Sehr gut möglich, ja, das war ein Adelsgeschlecht, das hier doch begütert war und auch bekannt. Und es ist dann aber via Verwandtschaft weitergegangen, denn 1860 wird eine große Restauration vorgenommen. Das Haus wird instand gestellt und es kommt dann über das Frauengut gewissermaßen in die Familie de Saussure von Genf. Da kennen wir auch berühmte Exponenten. Und ab diesen 1860er Jahren bewohnen dann die de Saussure dieses Haus und bereits eben auch Vorgänger von ihnen. Und es ist dann natürlich auch entsprechend umgebaut worden. Man hat den Wohntrakt sehr, sehr wohnlich hergerichtet, geradezu herrschaftlich. Aber der Bergfried beispielsweise, dieser große Turm auch, der blieb eigentlich leer. Der war nie richtig ausgefüllt durch einen Zweck. Der war immer schon für die Repräsentation hier. Aber es ist ja wirklich ein wunderbares Gebäude, auch mit einem Innenhof, dann mit diesen Rundtürmen rund ums Wohnhaus. Und es ist auch ein großes Weingut. 8 Hektaren Reben gehören dazu. Die werden auch gelagert im Schlosskeller noch bis heute.
Welche Rolle hat dieses Schloss eigentlich gespielt in der ganzen Kunst-, Kulturgeschichte, in der schweizerischen Romantik, könnte man sagen, wenn es das je gegeben hätte, auch in der Literatur? Ist das ein Wahrzeichen? Ich habe noch nie davon gehört.
Ja, viele Schweizer kennen es nicht, und es sieht ja doch fast aus wie ein Märchenschloss von Ludwig II. Das war aber 19. Jahrhundert, und hier haben wir wirklich Spätmittelalter, hier haben wir wirklich beginnendes 15. Jahrhundert, was fasziniert. Und viele Velofahrer, die hier durch die Rehberge fahren, wenn es etwas besser Wetter ist, sind dann erstaunt, wenn plötzlich dieses unglaubliche Schloss vor ihnen erscheint. So ging es mir, als ich ungefähr 20 war. Ich habe es auch nicht gekannt und habe gedacht, was ist denn das Wunderbares? Also das ist wirklich etwas Auffallendes und gehört natürlich zu den wirklich ganz, ganz schönen Schlössern der Schweiz, der Watt sowieso.
Aber es kann leider nicht besichtigt werden von Ihnen, weil es nach wie vor im Besitz der Familie de Saussure ist, mit ihren berühmten Abkömmlingen Ferdinand de Saussure, dem großen Sprachwissenschaftler, andere natürlich in verschiedenen Bereichen tätig, auch in Genf natürlich vor allem ansässig. Ja, nicht besichtigbar. Gibt es Bücher über dieses Schloss? Gibt es vielleicht auch Romane, die darüber geschrieben worden sind?
Romane sind mir jetzt nicht bekannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass verschiedene Schriftsteller das auch gesehen haben. Vielleicht ist natürlich Schloss Chillon doch noch bekannter, auch als Fremdenverkehrsort, natürlich auch besser einsehbar vom See aus und hier doch im Hinterland der Watt etwas versteckter und nicht so auffallend, aber doch unglaublich schön. Und die Tatsache, dass die Genfer Familie de Saussure das heute bewohnt, ist auch interessant, denn diese Familie ist wirklich etwas ganz Besonderes. Wir haben Horace Bénédict de Saussure, das ist der Erstbesteiger des Mont Blanc im ausgehenden 18. Jahrhundert. Er ist 1799 dann gestorben, noch nicht sehr alt. Er ist ein absoluter Pionier der Meteorologie, ein großer Naturwissenschaftler, Geologe auch, der das alles ganz genau beobachtet hat und natürlich eben ein früher Alpenforscher. Und dann Ferdinand, der berühmte Sprachwissenschaftler, indogermanische Sprache vor allem, war sein Fach und der hat eine ganz, ganz große Reputation innerhalb der heutigen Sprachwissenschaft immer noch, war ein ganz wichtiger Mann aus dem 19. Jahrhundert.
Was hat dich dazu bewogen, das als Meilenstein der Schweizer Geschichte auszuwählen? Welche Rolle spielt dieses Schloss, was verkörpert dieses Schloss in der schweizerischen Geschichte?
Ich glaube, es ist wichtig, dass die Schweizer wissen, dass es auch hier einen Adel gab, einen eingesessenen Adel, die eben wie Adlige gelebt haben auf Schlössern, die sich ihre Sitze erbaut haben. Es ist also nicht so, dass die Schweiz nur ein Land von Hirten und Bauern wäre, sondern historisch, muss man sagen, gab es eben einen ansässigen Adel. Der wurde zurückgedrängt, dann hier zum Beispiel durch die Berner, war also nicht mehr souverän in dem Sinne, hatte keine Untertanen mehr, aber man ließ sie doch einigermaßen in Ruhe, man ließ ihnen auch ihr Eigentum und sie konnten wirtschaften. Und wie man sieht an dieser Familie de Saussure und ihren Vorfahren, man hat das sorgfältigst gemacht und man hat hier ein Kulturdenkmal, sicher unter sehr, sehr großen finanziellen Aufwendungen für die Nachwelt hinterlassen, was absolut erstaunlich ist und wir dürfen nur dankbar sein.
Und mit diesen passenden Schlussworten verabschieden wir uns für heute. Ich bleibe da mal etwas in der Winddeckung für unsere Kameraanlage, denn es geht hier etwas bewegt zu, der nicht, dass uns da das Ganze noch umkippt. Ja, also wenn Sie die Gelegenheit haben, hier einmal durchzufahren, wunderschön, also malerisch. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist wie in einem Walt Disney-Film. Fantastisch, plötzlich aus dem Nichts gewissermaßen ist das da. Jetzt komme ich doch noch auch zum Abschluss nach vorne, meine Damen und Herren. Ja, noch ein letzter Blick hier auf dieses wunderschöne Schloss von Vufflon, der Familie de Saussure, klangvolle Namen und ganz wichtig, was der Christoph am Schluss gesagt hat, ja, die Schweizer gibt eben hier auch einen Adel, einen verdienstvollen Adel. Wir haben ja unsere nationale Ideologie auch etwas und auch unsere Mythen darauf aufgebaut, dass alle Adligen da vertrieben worden seien. Das ist natürlich nicht ganz der Fall. Sie haben auch einen großen, bedeutenden Beitrag zum Werden und Entstehen der Eidgenossenschaft beigetragen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dir ganz herzlichen Dank, Christoph. Und hier mit diesen etwas regnerisch windigen Schlussbildern verabschieden wir uns für heute, melden uns aber garantiert wieder zurück.